Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Barbara Schmidt-Matern im Studio einen schönen guten Abend. Die Ukraine greift seit Monaten mit selbst produzierten Waffen und Drohnen immer wieder Ziele in Russland an, etwa Öldepots und Raffinerien. Nur soll Kiew dafür auch westliche Waffen auf russischem Boden einsetzen dürfen? Frankreich und Großbritannien sagen ja, Deutschland und die USA zögern hingegen, aus Sorge, damit Kriegspartei zu werden. Gleich mehr über diese schwierige Ausgangslage vor dem Treffen der NATO-Außenministerinnen und Minister in Prag. Aus Russland erreichen uns heftige Reaktionen auf diese Debatte um westliche Waffen. Im Nahen Osten meldet die israelische Armee die Eroberung wichtiger Schmugglertunnel der Hamas. Und aus dem Inland berichten wir unter anderem über den Deutschen Katholikentag und über die hohe Zahl einsamer Menschen in Deutschland. Heute hat die Bundesregierung dazu Zahlen veröffentlicht. Im Hintergrund heute ab 18.40 Uhr. Der Titel der Sendung lautet Im Alter offline. Es geht um Seniorinnen und Senioren im digitalen Zeitalter. Ihren 75. Geburtstag begeht die NATO in diesem Jahr und schwieriger könnten die Herausforderungen gerade nicht sein. Auch und gerade bei der Frage, wie geschlossen ist das Bündnis? Aktuell entzündet sich diese Frage besonders am Umgang mit westlichen Waffen für die Ukraine. Soll Kiew diese Waffen auch auf russischem Territorium einsetzen dürfen? Antworten werden gesucht beim Treffen der NATO-Außenministerinnen und Minister in Prag, von dem Klaus Rähme berichtet.
In gut 5 Wochen treffen sich die NATO-Staats- und Regierungschefs zum Jubiläumsgipfel in Washington. Das Bündnis feiert sein 75-jähriges Bestehen. Differenzen zwischen den Partnern passen da nicht ins Bild. Seit Monaten wird an einer geschlossenen Position in den wichtigsten Fragen gearbeitet. Auch deshalb beraten die Außenminister in Prag. Der Einsatz westlicher Waffen für ukrainische Angriffe auf russischem Boden sorgt seit Tagen für kontroverse Diskussionen und wird die Runde beschäftigen. Am Nachmittag wiederholte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sein Plädoyer, angesichts der Kriegsentwicklung Auflagen für die Verwendung westlicher Waffen zu überdenken. Natürlich, so fügte er hinzu, seien das jeweils nationale Entscheidungen.
These are national decisions, but I think that in light of how this war has evolved, time has come to consider some of these restrictions. To enable the Ukrainians to really defend themselves.
Nach internationalem Recht habe die Ukraine alle Möglichkeiten, sich auch durch Angriffe auf russischem Territorium zu verteidigen, erklärte Stoltenberg. Innerhalb der Allianz gibt es unterschiedliche Ansichten. Die Briten liefern Kiew Waffen ohne Einschränkungen. Dänemark, die Niederlande, die baltischen Staaten und Frankreich sind auf der Seite Stoltenbergs. Die Amerikaner sind offiziell noch skeptisch. Die Bundesregierung verweist neben der Bemerkung des Bundeskanzlers, die Ukraine könne sich in Einklang mit internationalem Recht verteidigen, auf vertrauliche Abmachungen, wenn es um den Einsatz deutscher Waffen geht. Nicht nur innerhalb der Bundesregierung, selbst innerhalb der SPD gibt es deutliche Differenzen. Michael Roth, der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, sagte heute Morgen im Deutschlandfunk:
Ich rate sehr, dem Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, zu folgen.
Kritik an Roth kam Stunden später von Parteifreund und Außenpolitiker Ralf Stegner.
Der Bundeskanzler braucht keine öffentlichen Ratschläge. Auch nicht vom Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses in dieser Frage.
Stegner verwies auf die massive militärische Unterstützung der Ukraine durch Deutschland. Auf das Argument, man müsse diese Waffen aber dann auch einsetzen dürfen, sagte er:
Wenn man das nur verengt auf die militärischen Fragen, mag das ein Punkt sein. Auf der anderen Seite spielen eben auch andere Dinge eine Rolle, nämlich dass man Kontrolle darüber auch behält, was im Zweifelsfall passiert mit NATO-Waffen, die wir liefern. Und da ist mir manches allzu leichtfertig, einfach zu sagen, es gäbe keine Eskalationsrisiken, das ist eine deutsche Phobie. Das kann jemand leicht sagen, der keine Verantwortung hat.
Doch Michael Roth sieht es anders und auf das gesamte NATO-Bündnis gesehen ist er damit nicht allein.
Wir können ihr schon nicht genügend Waffen liefern. Wir können ihr schon nicht genügend Munition liefern. Das ist traurig und frustrierend genug. Jetzt sollten wir doch wenigstens der Ukraine das erleichtern, was sie dringend derzeit zu tun hat.
Immerhin, was die Munition angeht, ist kurzfristig Besserung in Sicht. Am Rand des Treffens der Außenminister wurden Einzelheiten der tschechischen Munitionsinitiative für die Ukraine bekannt. Noch im Juni und danach monatlich werden mehrere 10.000 Schuss Artillerie geliefert. Bis Ende des Jahres sollen 500.000 Schuss an die Ukraine gehen.
Informationen von Klaus Remme waren das. In Moskau wird die Debatte um den Einsatz westlicher Waffen derweil genau beobachtet und öffentlich kommentiert. Frank Eichmann.
Die Reaktionen aus Moskau ausgesprochen heftig. Wenn die Ukraine tatsächlich gelieferte westliche Waffen gegen russisches Staatsgebiet einsetzen darf, dann würden die westlichen Staaten die Spannungen weiter anheizen, so der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow vor der Tagung der NATO-Außenminister in Prag. Sie provozieren die Ukraine mit allen Mitteln, den sinnlosen Krieg fortzusetzen. Sie selbst wollen den Krieg gegen uns fortführen, einen Krieg im wahren und im übertragenen Sinne. Einen Krieg, den Russland selbst im Februar 2022 begonnen hat, ihn aber bis heute nicht so nennt, sondern spezielle Militäroperation. Und nimmt man die international nicht anerkannte Änderung der russischen Verfassung von Ende 2022, dann werden ohnehin längst westliche Waffen gegen russisches Gebiet eingesetzt. Neben der Krim hatte Russland seinerzeit 4 weitere ukrainische Regionen zu eigenem Territorium erklärt. Aber die Diskussion um den Einsatz westlicher Waffen nahm Fahrt auf, nachdem die nordöstliche ukrainische Großstadt Charkiw angegriffen und dort zivile Objekte getroffen wurden. Charkiw liegt direkt an der russischen Grenze. Macht das militärische Objekte auf russischem Gebiet zu legitimen Zielen? Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, deutete die Frage heute entlang der russischen Staatspropaganda so um. Vor dem Hintergrund großer Misserfolge des ukrainischen Militärs bei Charkiw will das Kiewer Regime seine Wut an der russischen Zivilbevölkerung auslassen. Die wird unter Beschuss genommen, auch mit NATO-Waffen. Dabei ermuntern die westlichen Länder ihre ukrainischen Schützlinge, auf russische Regionen Anschläge zu verüben, und übersehen die terroristischen Aktivitäten ihrer ukrainischen Schützlinge. Am Dienstag hatte Präsident Putin direkt gedroht, den europäischen Staaten, die dem ukrainischen Militär den Einsatz der von ihnen gelieferten Waffen auf russischem Gebiet erlauben wollen. Nun, die Vertreter dieser NATO-Länder gerade in Europa, insbesondere in den kleinen Ländern, sollten sich bewusst sein, womit sie spielen. Sie sollten daran denken, dass sie in Staaten auf kleinem Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte leben. Berücksichtigen Sie das, bevor Sie über einen Angriff tief in russischem Gebiet sprechen.
Wladimir Putin, haben wir da gehört, er droht den baltischen Staaten. Informationen aus Moskau waren das von Frank Eichmann. Und damit blicken wir in den Nahen Osten. Nach der Übernahme der Kontrolle eines wichtigen Grenzkorridors zwischen dem Gazastreifen und Ägypten durch Israel sind die Kämpfe jetzt an diesem Tag im Gazastreifen unvermindert heftig fest fortgesetzt worden. Was die Eroberung in diesem Grenzstreifen für Israel taktisch bedeutet, das schildert Julio Segador.
Die Anordnung des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag ist klar. Israel muss seine Militäroffensive in Rafah unverzüglich einstellen. Die militärische Realität spricht eine andere Sprache. Israels Armee dringt immer weiter vor und sie hat nach den Worten von Militärsprecher Daniel Hagari einen strategisch wichtigen Erfolg errungen. In den letzten Tagen erlangten die israelischen Streitkräfte die taktische Kontrolle über den Philadelphia-Korridor an der Grenze zwischen Ägypten und Rafah. Der Philadelphia-Korridor war für die Hamas eine Art Lebensader, über die sie regelmäßig Waffen nach Gaza schmuggelte. Aus Sicht Israels ist der Erfolg nicht hoch genug zu bewerten. Entlang der etwa 14 Kilometer langen Pufferzone zwischen Ägypten und dem Gazastreifen liegen zahlreiche Tunnelanlagen, über die auch Waffen in den Gazastreifen geschmuggelt werden konnten. Das dürfte ein Grund sein, dass die Hamas militärisch so aufrüsten konnte. Es sind Dutzende Tunnel, die entlang des Philadelphia-Korridors von Gaza nach Ägypten, vor allem in den Sinai, reichen. Mika Fried hat sie erst vor wenigen Tagen gesehen. Er ist Chef der israelischen Firma Geoscope, die im Auftrag der israelischen Armee seit Kriegsbeginn die Tunnelanlagen in Gaza analysiert und bewertet. Erst vor wenigen Tagen stand er in Rafah an den Tunnelschächten, verrät er im Interview mit dem ARD-Studio Tel Aviv. Wir haben mindestens 50 Tunnel gefunden, die von Rafah nach Ägypten gehen. Auf der anderen Seite der Grenze in Ägypten arbeiten wir mit einem US-Unternehmen zusammen. Wir selbst können als Israelis dort nicht hin. Unsere Aufgabe ist es, die Tunnel zu bewerten, wie tief sie sind, welche Ausmaße sie haben. Das versuchen wir bestmöglich zu tun. Details zu den Tunnels darf er nicht verraten, doch es sind sehr viele, sagt er, in verschiedenen Tiefen, zum Teil 4 oder sogar 5 Tunnelsysteme übereinander. Die Tatsache, dass das israelische Militär die Kontrolle über den Philadelphia-Korridor erlangt hat, sieht Jacques Neria, ein langjähriger hoher Offizier beim israelischen Militärgeheimdienst Amman, als Wendepunkt in dem Krieg. Ich möchte es klar sagen, die Tatsache, dass wir den Philadelphia-Korridor nun kontrollieren, bedeutet, dass der eigentliche Kampf um Gaza erst heute begonnen hat. Am eigenen Leib spüren mussten es gestern 33 Kinder aus dem SOS-Kinderdorf in Rafah. Sie mussten aus dem Kinderdorf, das aus Deutschland verwaltet wird, nach mehreren Bombeneinschlägen ganz in der Nähe des Geländes evakuiert werden. Boris Breyer, der Pressesprecher von SOS-Kinderdörfer weltweit, ist bestürzt.
Und wir sind natürlich schockiert, wir sind traurig und ja, wir sind fassungslos, dass nicht einmal ein Ort, der explizit als humanitäres Zentrum ausgewiesen ist, vor den Gefechten geschützt ist.
Der Leiter des SOS-Kinderdorfes in Rafah im Süden des Gazastreifens war das zum Ende des Beitrags von Julio Segador aus Tel Aviv. Furchtbare Bilder aus dem Gazastreifen waren Anfang der Woche zu sehen, als infolge eines israelischen Luftangriffs in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen ein Brand ausgebrochen war mit zahlreichen Toten und Verletzten. Bilder, die um die Welt gehen und auch von der pro-palästinensischen Community in Berlin mutmaßlich gesehen werden. Nur kurz nach dem Anschlag auf das Flüchtlingslager kam es am Mittwochabend zu Ausschreitungen in Kreuzberg und in Neukölln. Sebastian Engelbrecht fasst zusammen.
Fuck you Germany war zu hören und auf einem Schild zu lesen. Und Viva Viva Palästina. An 2 Tagen hintereinander, am Dienstag und am Mittwochabend, gab es bei pro-palästinensischen, anti-israelischen Demonstrationen in den Berliner Bezirken Neukölln und Kreuzberg gewalttätige Ausschreitungen. Die Berliner Polizei leitete 19 Strafverfahren gegen mutmaßlich Beteiligte ein, wegen des Verdachts der Volksverhetzung, des besonders schweren Landfriedensbruchs und wegen tätlicher Angriffe auf Polizisten. 14 Personen wurden festgenommen. Auf Videos, die in den sozialen Medien kursieren, ist zu sehen, wie Polizisten Demonstranten schlagen. Der Kontext dieser Gewalt ist daraus nicht ersichtlich. An der Demonstration am Mittwoch nahmen nach Angaben der Polizei 4.500 Menschen teil. 440 Polizisten begleiteten die Kundgebung. Sie stand unter dem Motto: Wir werfen euch Völkermord vor, stoppt das Massaker in Rafah. Ein Vorwurf, der sich zugleich an die Regierungen Israels und Deutschlands richtet und gegen das Vorgehen der israelischen Armee im Süden des Gazastreifens. Mit Völkermord bezeichnen die Demonstranten den Krieg Israels gegen die terroristische Hamas im Gazastreifen. Nach Informationen der Polizei wurden bei der Demonstration Parolen gerufen, die das Existenzrecht Israels verneinen. Als Polizisten dagegen einschritten, seien sie mit Flaschen und Eiern beworfen worden. Nach dem Ende der Demonstration brannten Teilnehmer an verschiedenen Kreuzungen Pyrotechnik ab, zündeten Müllcontainer und Autoreifen an. Wegen der häufig antisemitischen Parolen bei diesen Demonstrationen hatte sich der Antisemitismusbeauftragte des Landes Berlin, Samuel Salzborn, bereits in der vergangenen Woche besorgt geäußert.
Insofern, glaube ich, muss man sich in einer Sache ehrlich machen. Nämlich ehrlich machen, dass wir es mit einer Entwicklung zu tun haben, die potenziell präterroristische Strukturen annimmt.
Für Einschränkungen der Demonstrationsfreiheit plädierte in diesem Zusammenhang der Berliner Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Stefan W. Die Berliner Polizisten verteidigten in der Hauptstadt täglich die demokratischen Werte, die andere abschaffen wollten. Dies gefährde die Beamten und den inneren Frieden. Deshalb solle man darüber nachdenken, Demonstrationen gegen die Politik Israels grundsätzlich einzuschränken. Künftig sollten anti-israelische Demonstrationen nur noch unter strengen Auflagen erlaubt sein, so der Polizeigewerkschafter.
Informationen aus Berlin von Sebastian Engelbrecht und wir bleiben mittelbar bei den Folgen des 7. Oktober. Ein Katholikentag findet gerade statt, wenige Tage vor einer Europawahl und eben in politisch hochbewegten Zeiten. Für die katholische Kirche ist es eine Gelegenheit, über den eigenen Tellerrand zu blicken und die großen Fragen der Zeit aufzugreifen. An den rund 500 Veranstaltungen in Erfurt wollen bis Sonntag rund 20.000 Christinnen und Christen teilnehmen. Das Leitwort in diesem diesem Jahr lautet: Zukunft hat der Mensch des Friedens. Und um Krieg und Frieden ging es eben auch heute beim Auftakt bei einer Veranstaltung mit Jüdinnen und Muslimen. Aus Erfurt, Rainer Brandes.
Der 7. Oktober 2023, der Tag, an dem Hamas-Terroristen in Israel einfielen, um zu morden, zu vergewaltigen und Geiseln zu nehmen. Dieser 7. Oktober, er hat auch den Dialog zwischen christlichen, jüdischen und muslimischen Menschen in Deutschland mit einem Schlag verändert. Für manche ist er sogar unmöglich geworden.
Am 7. Oktober brach für mich und in den Wochen und Monaten danach brach für mich diese Überzeugung, dass das möglich ist, zusammen.
Das sagt Doron Kiesel, Erziehungswissenschaftler und Leiter der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland. Er sitzt an diesem Nachmittag in einer fast voll besetzten Kirche in der Erfurter Innenstadt, zusammen unter anderem mit Tarek Badawia, islamischer Religionspädagoge und gebürtiger Palästinenser. Die beiden Professoren sind seit Jahren befreundet, geübt im interreligiösen Dialog. Sie sollen hier beim Katholikentag eigentlich darüber sprechen, wie man Kinder und Jugendliche zum Frieden erzieht. Doch nun sagt Doron Kiesel:
Für mich gehört zu dem interreligiösen und interkulturellen Dialog auch das Scheitern.
Und er macht dafür weite Teile der deutschen Zivilgesellschaft verantwortlich. Intellektuelle, die Israel als Kolonialstaat sehen, den es auszulöschen gelte. Und das Schweigen von Feministinnen zu massenhaften Vergewaltigungen israelischer Frauen durch ihre palästinensischen Geiselnehmer. Tarek Badawia, der islamische Religionspädagoge, macht dafür auch seine eigene muslimische Community mitverantwortlich, weil sie versuchten, den Nahostkonflikt nach Deutschland zu tragen.
Deswegen kann ich auch verstehen, wenn viele Leute aus dem Gazastreifen, aus meiner eigenen Familie, von der nicht so viel übrig geblieben ist, anruft und sagt, machen wir uns das, macht er, sagt, nein, ich importiere nicht den Konflikt hierher. Der hat drüben bestimmte Rahmenbedingungen. Das müssen die Leute dort lösen.
Er glaubt, interreligiöser Dialog zum Frieden ist weiterhin möglich, aber es müsse um den Frieden in Deutschland gehen, nicht irgendwo in der Welt. Und dennoch, die Kriege in der Welt lassen sich nicht ausblenden, auch der Krieg in der Ukraine nicht. Am Morgen noch hatte der gastgebende Erfurter Bischof Ulrich Neimeyer an den pazifistischen Leitspruch der kirchlichen Oppositionsgruppen der DDR erinnert, Schwerter zu Pflugscharen. Neimeyer sieht darin auch heute noch den Auftrag an christliche Menschen, sich für Frieden einzusetzen. Da aber macht am Nachmittag die russische Menschenrechtlerin Irina Scherbakowa wenig Hoffnung. Die Mitbegründerin der inzwischen in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial sagt in Erfurt, es sei eine Illusion, dass man mit Wladimir Putin Frieden schließen könne.
Und das ist ganz einfach und banal. Es geht um die Werte. Putin, der führt keinen regionalen Krieg. Der führt den Krieg gegen Werte und sagt das in seiner Propaganda jeden Tag. Er kämpft gegen verruchte westliche Werte.
Irina Scherbakowa war das im Beitrag von Rainer Brandes. Und damit bleiben wir im Inland, gehen aber nach Berlin. Die Corona-Pandemie hat vielen Menschen viel Leid gebracht. Eines davon war und ist tabuisiert. Gemeint ist die Einsamkeit, von der während der Pandemie vor allem junge Menschen betroffen waren. Heute gab es dazu in Berlin Zahlen und Gudula Geuter stellt sie vor.
Jede neunte Person in Deutschland ist nach eigener Aussage öfter als nur manchmal einsam. Das entspricht knapp 8 Millionen Menschen. Die letzten Daten, die in die heute von Familienministerin Lisa Paus vorgestellte Studie eingeflossen sind, stammen aus dem Jahr 2021. Zumindest zu dem Zeitpunkt waren die Folgen der Corona-Pandemie noch deutlich zu spüren, so Benjamin Landes, der Leiter des Kompetenznetzes Einsamkeit und Direktor des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik.
Die Einsamkeitsbelastung lag seit Erhebung, also seit Anfang der 90er Jahre, stabil zwischen 8 und 10%. In der Corona-Pandemie ist sie erheblich gestiegen auf 28% der Bevölkerung. Die aktuellsten Daten aus 2021 zeigen, dass die Einsamkeitsbelastung in der deutschen Bevölkerung wieder deutlich zurückgegangen ist. Sie liegt allerdings weiterhin über dem Niveau der Pandemie.
Dabei hat sich in der Pandemie das Verhältnis der besonders betroffenen Altersgruppen umgekehrt. Ursprünglich waren es vor allem die über 75-Jährigen, während die jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 am besten dastanden. In der Pandemie dagegen waren gerade sie mit ganzen 31% am stärksten betroffen.
Diese Umkehr der Altersverteilung bleibt nach unseren Daten auch im Jahr 2021 bestehen. Im Alter zwischen 18 und 29 Jahren erlebt ungefähr jede siebte Person häufiger als manchmal Einsamkeit. Bei über 75-Jährigen schildert dies jede zehnte Person. Es gilt zu beobachten, ob sich dies auch längerfristig verfestigt.
Wer ohnehin besonders benachteiligt ist, ist statistisch gesehen auch besonders oft einsam. Das betrifft Flüchtlinge, chronisch Kranke, wie auch Menschen mit geringen Bildungsabschlüssen. Arbeitslosigkeit spielt eine große Rolle. Allerdings glichen sich hier die Werte während der Pandemie deutlich an, um dann 2021 wieder auseinanderzugehen. Besonders oft einsam sind Menschen, die sich um andere kümmern, Alleinerziehende ebenso wie pflegende Familienmitglieder. Dabei, das betont Familienministerin Lisa Paus, geht es bei Einsamkeit nicht um eine bloße Wohlfühlfrage. Einsamkeit könne ein gesundes Warnsignal sein, sagt die Grünen-Politikerin.
Es sollte uns alle besorgen, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, festgestellt hat, dass Einsamkeit die Gefahr hat, dass sie genauso lebensverkürzend wirkt wie beispielsweise Rauchen, wie beispielsweise Fettleibigkeit oder auch Luftverschmutzung.
Nicht nur über solche Gesundheitsfragen sei auch die Gesellschaft betroffen, so der Wissenschaftler Landes, der andere Studien bestätigt sieht.
Das Vertrauen von Menschen mit Einsamkeitserfahrungen in demokratische Institutionen wie den Bundestag, Parteien oder die Polizei ist deutlich niedriger als bei nicht einsamen Menschen.
Auch die Absicht, zur Wahl zu gehen, sei bei einsamen Menschen seltener, um 10 Prozentpunkte. Das Wichtigste, sagt die Ministerin, sei, das Thema aus der Tabuzone zu holen.
Also welcher junge Mensch gibt schon gerne zu, dass er sich ausgeschlossen fühlt von seinen Schulkameradinnen, Schulkameraden, von Sportfreunden und so weiter?
Im Einzelnen allerdings, auch das zeigt die heutige Vorstellung, muss noch an vielen Stellen geforscht werden.
Informationen von Gudula Geuter und zu diesem Thema auch ein Kommentar hier bei uns im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Der englische Begriff Ransomware steht für verschlüsselte Computerprogramme, mit denen Kriminelle die gesamte Software eines Unternehmens lahmlegen können. Jetzt gibt es einen großen Fahndungserfolg gegen die Täter dieser Cyberkriminalität. Johannes Kuhn berichtet.
Mehr als 100 beschlagnahmte Server, 1300 deaktivierte Domains für kriminelle Zwecke, sichergestellte Kryptomillionen, dazu 4 Festnahmen und weitere Haftbefehle. So lautet die Bilanz eines internationalen Einsatzes gegen die Cyberkriminalität. Den Operation Endgame genannten Einsatz hatte Europol koordiniert, auch Bundeskriminalamt und die Hessische Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität waren maßgeblich beteiligt. Unter anderem waren es deutsche Behörden, die internationale Haftbefehle erwirkten. BKA-Vizepräsidentin Martina Link bilanzierte am Mittag in Wiesbaden.
Es wurden 6 der derzeit einflussreichsten und relevantesten Schadsoftwarefamilien vom Netz genommen. Gegen einen der identifizierten Betreiber und Administratoren konnte ein Vermögensarrest erwirkt werden in Größe von 69 Millionen Euro. Wir haben 10 internationale Haftbefehle erwirken können. Insgesamt 4 Personen wurden bislang vorläufig festgenommen.
Konkret zielt der Einsatz auf sogenannte Dropper ab. Das ist eine Schadsoftwaregruppe, zu der auch Trojaner gehören. Über gefälschte Anhänge oder Links landen diese Programme mit Namen wie Smokeloader oder Trickbot in Computersystemen und können dann weitere Schadsoftware herunterladen, zum Beispiel für Ransomware-Attacken. Bei Ransomware-Angriffen werden komplette Systeme von Firmen, Institutionen oder Privatpersonen verschlüsselt und von den Kriminellen nur gegen Lösegeld wieder freigegeben. Weil nun mehr als 100 zugehörige Programmserver in Europa, den USA und Kanada beschlagnahmt wurden, sei den Tätern der Zugriff auf tausende Opfersysteme entzogen worden, hieß es. Benjamin Krause, Leiter der beteiligten Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität ZIT, sagte dazu dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio:
Diese Systeme, die sind dem Zugriff der Täter entzogen worden. Das haben wir also in der technisch geschafft durch die Infrastrukturübernahme. Und die betroffenen Systeme werden vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beziehungsweise die entsprechenden Nutzer der Systeme werden dann informiert werden, dass das System höchstwahrscheinlich mit einer Schadsoftware infiziert war.
Konkret könnten nun die Kriminellen gestartete Angriffe nicht weiterverfolgen, so Krause. Und mehr noch.
Wir haben aber gleichzeitig auch ihnen Gelder weggenommen und wir machen auch Maßnahmen gegen die handelnden Personen. Wir fahnden mit Haftbefehlen. Und das ist das Besondere an diesen Maßnahmen heute, dass wir so einen ganzheitlichen Ansatz fahren. Nicht mehr nur gegen eine Schadsoftware, sondern gegen mehrere gleichzeitig, weltweit.
Die deutschen Behörden nennen Operation Endgame deshalb den größten Schlag gegen die Cyberkriminalität. Wie wirksam er wirklich war, wird sich auch daran zeigen, ob zumindest vorläufig die Zahl der Ransomware-Attacken merklich sinkt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ließ erklären, der Umfang des Einsatzes zeige, mit welcher Dimension man es zu tun habe. Aber auch, dass sich Straftäter auch im Internet nicht sicher fühlen könnten.
Johannes Kuhn berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Die Rente ist entgegen eines geflügelten Wortes nicht sicher, weshalb die Ampelkoalition gestern eine Reform beschlossen hat. Die Kritik am sogenannten Rentenpaket 2 reißt jedoch nicht ab. Volker Fintermer.
Die deutsche Rentenversicherung hatte schon vor geraumer Zeit darauf hingewiesen, dass die Herausforderungen bei der Rente in den ersten Jahren nach der deutschen Einheit deutlich größer waren, als sie jetzt mit der Babyboomer-Generation auf Deutschland zukommen. Und mit den zurückliegenden Reformen, etwa auch der Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre und dem deutlich höheren Anteil an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, sind die Voraussetzungen heute zumindest nicht schlechter als damals. Vor diesem Hintergrund hält die Koalition eine dauerhafte Sicherung des Rentenniveaus bei 48%, zumindest bis zum Jahr 2039, für möglich und auch durch steigende Beiträge für finanzierbar.
Der Unterschied des Rentenpakets macht genau im Jahre 2040 einen Unterschied von 0,5% Beitragssatzpunkten für Arbeitgeber und 0,5 Beitragssatzpunkten für Beschäftigte. Man kann sagen, dass man das nicht will, aber dann muss man auch klar sagen, dass man das Risiko im Alter, weil das Rentenniveau ja runtergeht und die Kaufkraft dann der Rentenbezieherinnen und Bezieher sinken würde, auf die Schultern der Betroffenen allein privatisiert.
Lautet die Begründung von Arbeitsminister Hubertus Heil. Und genau auf diese politische Festlegung drängt die SPD in der Koalition. Und mit dem von der FDP favorisierten Generationenkapital soll ein eigenständiger Kapitalstock geschaffen werden mit dem Ziel, die Finanzierungslasten für die Beitragszahler und den Zuschüssen aus dem Bundeshaushalt zu verringern. Aber die Kritik an den Plänen reißt natürlich nicht ab.
Das führt dazu, dass alle Menschen, die in Zukunft arbeiten oder Arbeitsplätze schaffen, mehr zahlen müssen. Und das ist nicht generationengerecht finanziert,
sagt Franziska Brandmann, die Vorsitzende der Jungen Liberalen im ZDF. Und deshalb streben nicht wenige in der FDP weitere Änderungen im parlamentarischen Verfahren an. Etwa auch in der Frage, ob das Rentenniveau wirklich dauerhaft bei 48% festgeschrieben werden sollte.
Und das müssen wir uns nochmal genau angucken im parlamentarischen Verfahren, weil der Punkt für uns ist, dass es generationengerecht für alle Beteiligten sein muss.
Sagt Anja Schulz, die rentenpolitische Sprecherin der FDP am Morgen im Deutschlandfunk, und macht damit ein grundsätzliches Fass auf, das man in der SPD durchaus als eine erneute Provokation verstehen könnte. Aber Arbeitsminister Hubertus Heil will sich davon nicht irritieren lassen.
Ich gehe davon aus, dass im parlamentarischen Verfahren sich einiges noch ändert, aber dass die Grundfesten dessen, was wir verabredet haben, stehen. Und das nicht nur deshalb, weil es ja ein gemeinsamer Gesetzentwurf von Christian Lindner und mir ist, sondern auch deshalb, weil das das ist, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben.
Aber auch für die Ampelkoalition steht außer Frage, dass auf diese Reform weitere folgen müssen. So sollen neue Ansätze für die private und die betriebliche Altersvorsorge vorgelegt werden und auch über den möglichen Renteneintritt wird weiter diskutiert.
Es geht um Arbeitszeitmodelle, da geht es um Anreize, weil es ja unser Ziel sein muss, wo immer es geht, dass Menschen im erwerbsfähigen Alter sind, sie auch, wenn sie wollen und können, länger arbeiten. Allerdings freiwillig,
sagt der Arbeitsminister und macht damit klar, dass es eine weitere gesetzliche Anhebung des Renteneintrittsalters zumindest mit der SPD nicht geben wird.
Informationen von Volker Fintermer. Und mehr zur Debatte um das Rentenpaket 2 gibt es in der ganzen neuen Folge unseres Deutschlandfunk-Politik-Podcasts. Den finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall da, wo Sie Podcasts hören. Noch einmal ins Ausland. Nach monatelangen Protesten hat das spanische Parlament jetzt das umstrittene Amnestiegesetz für katalanische Separatisten verabschiedet. Franka Welz.
Es ist für katalanische Politiker und Aktivisten gedacht, die nach dem Unabhängigkeitsreferendum von 2017 zu Haftstrafen verurteilt wurden, aus Spanien geflohen sind oder immer noch auf ein Strafverfahren warten. Auch der ehemalige Regionalpräsident Kataloniens, Puigdemont, könnte davon profitieren. Nach einer teils hitzigen Aussprache begann am Vormittag die namentliche Abstimmung. Am Ende gaben 177 der insgesamt abstimmenden 349 Abgeordneten dem Gesetz ihre Zustimmung. 172 lehnten es ab. Für die Verabschiedung war eine absolute Mehrheit von mindestens 176 Ja-Stimmen notwendig. Das Amnestiegesetz ist ein Zugeständnis von Ministerpräsident Pedro Sanchez von der sozialdemokratisch ausgerichteten Sozialistischen Partei an katalanische Unabhängigkeitsbefürworter, die mit zwei Parteien im Abgeordnetenhaus in Madrid vertreten sind. Sanchez brauchte nach der vorgezogenen Parlamentswahl im vergangenen Jahr unter anderem ihre Unterstützung, um für eine weitere Amtszeit als Ministerpräsident gewählt zu werden.
Das war Franka Welt zum Abschluss der Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Einen Tipp habe ich noch für Sie, nämlich unseren Podcast, Deutschlandfunk-Podcast der Tag. Auch da geht es heute um Spanien und das Gesetz gegen katalanische Separatisten. Seit 17 Uhr online in unserer Deutschlandfunk-App. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Schmidt-Matern.